Willkommen zur zweiten Runde des Tribunals, unseres neuen Wettkampfformates der Spiele hier bei M10Z. Wir haben wieder mit dabei den Thomas. Guten Morgen.
Hallo.
Und den Jan. Ebenfalls guten Morgen.
Moin.
Ich bin Luca, wie auch schon das letzte Mal. Genau, wo sind wir heute hier? Was machen wir? Ich würde noch einmal ganz kurz den Ablauf des Podcasts abreißen, da wir etwas mehr machen als ein reines Videospielegespräch. Wir haben jeder ein Spiel mitgebracht zu einer Kategorie. Letztes Mal ist es gewesen unter 2 Euro OVP. Und das heutige Thema war Meta oder Open Critic um und bei 50. Also uns erwarten hier heute nur absolute Hit-Garantiespiele. Granaten, könnte man sagen. Welche Spiele das sein werden, werden uns jeweils Jan, Thomas und auch ich euch gleich erzählen. Aber was machen wir? Wir machen jeweils eine Art Mini-Pitch. Wir stellen das Spiel den anderen beiden kurz vor. Paar Randdaten, Genre, Preis, Release, Fakten, Reviews, was uns alles so einfällt. Das geht einmal reihum. Dann machen wir hier live ein kurzes Mini-Voting, in dem wir von diesen drei Titeln ein Spiel rausvoten. Danach hört ihr einen kleinen Jingle, währenddessen spielen wir zu dritt jeweils die anderen beiden Spiele. Ihr hört uns in demselben Podcast innerhalb von Sekunden erneut. Wir besprechen unsere Angespielt-Fazit, ein paar Anekdoten, was wir so festgestellt haben, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Dann voten wir erneut und voten von diesen beiden Spielen ein Spiel raus und es bleibt dann quasi noch ein Gewinner übrig. Dann hört ihr wieder einen kleinen Jingle. Wir währenddessen spielen das dritte Spiel weiter oder durch etc. Manches kann man nicht durchspielen, weil es zu lange dauert, aber so, dass wir eine Art Meinung uns bilden können. Und dann treffen wir uns zu der dritten Podcast-Runde und besprechen doch mal unsere abschließenden Eindrücke und lassen etwas Revue passieren, das Ganze. So, ich glaube, diesmal habe ich hier nichts vergessen. Es gab wunderbares Feedback von euch. Das hat uns alle sehr gefallen. Die ganzen Briefzuschriften, die hier bei mir türmen, sind auch wirklich sehr, hat mich sehr gefreut. Natürlich in Form von Forenposts. Es gab den Hinweis, dass wir die Spiele noch etwas genauer beschreiben sollten. Da werden wir uns heute ein bisschen Mühe geben, sodass ihr auch audioseitig uns vielleicht besser folgen könnt. Visuell seht ihr natürlich nichts. Wir sind ja hier ein Podcast. Genau, bevor ich ewig rede, würde ich heute, ich weiß nicht, ob letztes Mal Thomas oder Jan angefangen hat. Ich glaube, ich lasse heute mal Thomas anfangen. Thomas, welches Spiel hast du uns mitgebracht?
Ich habe Mighty Number 9, also Mighty NO Punkt und die 9 als Ziffer mitgebracht. Und zwar ist das fangen wir mal anders an. Es ist von einem bekannten Entwickler, beziehungsweise von dem Studio Concept, also nicht Concept mit N, sondern mit M und Integrates, und Concept wurde gegründet von Keiji Inafune und der ist bekannt für so Kracher wie halt diese ganzen Mega Man Spiele. Also der hat 1987 war bei dem ersten Mega Man beteiligt und auch die Onimusha Serie, da war er groß dabei, und bei der Dead Rising Serie.
Das sind ja alles Hochkaräter, da kann ja wenig schief gehen, ne?
Ja, sollte man meinen, doch, wie ich so rausgefunden habe, waren die Erwartungen sehr hoch bei diesem Spiel, weil es eben auch so eine Neuinterpretation von diesen Mega Man-Spielen ist. Also es ist ein Plattformer in 2D-Side-Scrolling-Ansicht. Oder ja, heute würde man vielleicht sagen 2,5D. Also es hat schon so eine gewisse Tiefe in den Hintergründen, also ist jetzt nicht ganz flach, wie man es so von Pixelspielen gewohnt ist.
Und also man könnte sagen, die Ansprüche waren knappe 4 Millionen hoch?
Na, weiß ich jetzt nicht, aber vermutlich waren sie so hoch und da waren dann irgendwie alle enttäuscht, weil das Spiel halt, wo es rauskam, dann 2016 wohl eher schlecht war. Ich würde jetzt sagen, gut, von den Rezensionen her ist es eigentlich genau die Kategorie, die wir hier erwarten, und zwar maximale Durchschnittlichkeit. Also auf Open Critic und auch auf Metacritic hat es genau die 52. Also die 50 haben wir uns ja als Ziel gesetzt, plus minus 2, also da passt es perfekt rein. Und auch die Reviews auf Steam, die sind, ja, wie man halt so erwartet, ausgeglichen. Also pendelt sich auch so, ja, bei hier jetzt sehe ich jetzt bei 46%, also ziemlich an der Mitte ein.
Ja, die 4 Millionen waren auf die eingesammelten Dollar auf Kickstarter bezogen.
Ja.
Mighty Number 9 ist da einer der großen, aus dem großen Kickstarter-Hype damals mit dem Double Fine Adventure und weiteren. Da auf jeden Fall Mighty Number 9 einer der finanziellen Profiteure auf jeden Fall. Ob sie dann am Ende was draus gemacht haben, das sehen wir dann.
Ja, man sieht, ja, ich finde jetzt die Optik für ein 10 Jahre altes Spiel ist schon ganz nett. Eben nicht gut und nicht schlecht. Das, was man sich halt hier so wünscht, halt so mittelmäßig, ne?
Ich finde es rough. Es sieht aus wie dieser Klischee-Mobile-Sidescroll-Runner, dieses mit so einem Jetpack-Joyride. Ich finde, daran erinnert mich die Optik. Und es ist, ich kann verstehen, dass es da ein bisschen Aufschrei gibt. Das hat eine sehr rundliche, eine sehr kindliche, coole Augengrafik. Es ist etwas schwierig zu beschreiben, aber es sieht nicht wertig aus, würde ich behaupten. Ja. Also das
könnte,
ist irgendwie könnte sehr schwer in Worte zu fassen.
Könnte ein Free-to-Play-Spiel auf dem Smartphone sein heutzutage.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Ein schlechtes Free-to-Play-Spiel. Die heutigen sehen vielleicht sogar ein bisschen besser aus.
Ja, aber dazu ist es zu teuer. Aber auch nicht so teuer, eben so mittelmäßig teuer, so für 20 Euro.
Boah, OVP. Da bist du nochmal bei 8 Euro on top.
Na ja, schon.
Die volle Mighty Number 9 Erfahrung?
Vielleicht will mit dir ja gar nicht die volle Erfahrung.
Ich denke,
das Grundspiel ist da völlig ausreichend, um so, also so ein mittelmäßiges Erlebnis zu haben, wo man sich nicht groß drüber ärgert und wo man sich vielleicht ein bisschen dran erfreut und in der nächsten Sekunde dann wieder denkt, was für ein Scheiß, aber eigentlich ist es doch ganz nett.
Aber zusammenfassend, das ist ein 2D-Side-Scrolling-Mega-Man-eskes Action-Adventure, richtig?
Ja, genau.
Von links nach rechts springt, ballert, sammelt Waffen und richtig. Hat wahrscheinlich Bosskämpfe oder irgendwas in der Richtung.
Genau, und im Trailer wird irgendwie so, also in einem von diesen beiden Trailern auf Steam, wurde interessanterweise die tolle Dash-Fähigkeit beworben, also mit Dash da in allen möglichen Varianten, kurz, lang und weiß nicht was alles. Also wenn das kein Grund ist, das Spiel zu spielen, weiß ich auch nicht.
Dash ist natürlich wirklich revolutionär.
Ja.
Ja, revolutionär. Ich würde da zu Jan überleiten. Ich glaube, das trifft dein Spiel perfekt.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ich habe ein Spiel, das auf einer Buchreihe basiert. Von einem polnischen Autor, dessen Namen ich jetzt hier gerade wieder gerade hier nicht verfügbar habe. Das ist nicht schlimm. Ich möchte euch erstmal mitnehmen in die Lore. Na, ja, stellt euch mal vor, wir gehen ja auf Ostern zu. Ach doch, hier, der Autor war Jacek Piekara. Genau. Also, wir sind in einer alternativen Zeitlinie und Jesus wurde ja ans Kreuz genagelt. Nur, dass er hier dem Tode nahe von einer unbändigen Wut zerfressen wird, sich losreißt und einen brutalen Rachefeldzug gegen alle Ungläubige führt. So. Und diese Religion, die entstanden ist, ist natürlich so die Weltreligion geworden. Und wir übernehmen die Rolle von Mordheimer Madadin, der ein Inquisitor im Dienste Gottes ist und dann nach Königstein entsandt wird, um dort in dieser von Geheimnissen und Sünden zerfressenen Stadt nun Fälle und Verbrechen lösen muss von den Ungläubigen, die sich vom Glauben abgewandt haben. Was erwartet uns für eine Art Spiel? Wir haben, ja, es geht so in die Ermittlungsrichtung, ne? Also wir müssen eben Fälle lösen, wir müssen Hinweise sammeln, wir müssen mehr Leute verhören. Wir sind in einer Zeit im 16. Jahrhundert, wo Gesetz ja noch nicht so wirklich klar sind, beziehungsweise wir sind ja in göttlicher Mission unterwegs. Das heißt, wir dürfen viele verschiedene Möglichkeiten einsetzen, um eben an die Informationen zu kommen. Versprochen wird eine nichtlineare Erzählung, das heißt, wir haben durchaus auch Entscheidungen, die wir treffen müssen, die auch moralisch sind. Genau. Und zwischendurch haben wir auch Schwertkämpfe, die wir dann ausführen müssen. Das heißt, wir haben so ein bisschen Ermittlung, wir haben ein bisschen Entscheidung, wir haben ein bisschen Kämpfen mit dabei. Das Ganze ist vor ziemlich genau 2 Jahren erschienen und erfreut sich über einen Open Critics Score von 52. Und hier gehen die Reviews schon ziemlich weit auseinander. Also die PC Gamer zum Beispiel hat eine 79 gegeben, während dann die Game Watcher zum Beispiel nur eine 3 gegeben hat. Und dazwischen sind dann entsprechend auch die Reviews kritisiert wird. Oder vielleicht fangen wir jetzt mit dem Positiven an. Aber wir fangen mit dem Negativen an. Kritisiert wird halt, dass das Gameplay so ein bisschen janky ist, alles so ein bisschen kantig, so ein paar Bugs gibt es, ein bisschen Performance-Probleme. die Kämpfe sollen nicht so wirklich toll sein und wird halt gesagt, das Potenzial, was da ist, das wird halt leider nicht so ganz ausgeschöpft. Aber so die Atmosphäre, die Geschichte, das soll schon ziemlich gut sein.
Unausgeschöpftes Potenzial ist natürlich genau das, was ich in meinen Spielen liebe.
Genau, und ich muss sagen, ich habe auch eine Schwäche für so kantige, klankige Spiele, wie zum Beispiel die Piranha-Bytes-Spiele sind ja auch, gehen ja vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung.
Gegriffen, ne, im Vergleich, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, so also jetzt zu vom Kantigen. Vielleicht können wir es dann eher mit einer Qualität von LX2 vergleichen.
Immer, LX, das ist, ich hatte Spaß, aber ich glaube, ich war auch der Einzige in Deutschland.
Also LX1 war super, LX2 war, hat man schon gemerkt, dass es Schwächen gibt. Also es hat einen Platz in meinem, es hatte Platz in meinem Herzen, aber...
Aber ich würde aber gerne hier, einmal nochmal den Namen erwähnen. Also du hast ihn ja ausgesprochen, aber Mortimer Madeline.
Genau, aber das
was
liegt
ist
ja...
Was ist das für ein Name?
Da müsste man natürlich dann wahrscheinlich den... Ich weiß nicht, ob das dann schon... Ob der auch in den Büchern vorkommt. Ich weiß nicht, könnte mir vorstellen, dass das dann eben auch ganz gut vielleicht in die Lore damit reinpasst. Als jetzt Klaus Müller zum Beispiel. Ja, ach so, und die Grafik habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ne? Wir haben hier so eine 3D-Grafik, die finde ich auf den Screenshots zumindest. Man sieht, es ist jetzt nicht das bekannteste Spieleentwickler und hier steckt vielleicht auch nicht das höchste Budget drin. Aber es ist durchaus stimmig. Wie es dann natürlich im echten Spiel dann aussieht, ist natürlich dann die Frage.
Aber es ist nicht hässlich. Also Mighty Number 9 ist hässlich.
Ja.
Die Inquisitor ist jetzt nicht hässlich. Ich sehe hier so ähnliche Geister-Szenen, so wie beim Witcher 3.
Genau, man geht... Man geht,
Detektivperspektive
anmachen. Ja, das ist nicht die Detektivperspektive, man wird wohl auch in die Unterwelt gehen und die ebenfalls erkunden. Also da steckt dann auch schon richtig Fleisch dran. Ein bisschen Abwechslung.
Ich glaube, du hattest das vorhin auf Deutsch vorgelesen, aber der Introsatz hier mit Jesus did not die on the cross, but came down and unleashed vengeance
ich on
all
diese,
non-believers. Ja, das ist ein mächtiger Satz.
Diese Prämisse finde ich schon cool. Also einfach so dieses, was wäre wenn?
Ich bin nicht gläubig, aber ich glaube nach dem Spiel wahrscheinlich schon. Also das ist eine wilde Sache hier. 260 User-Reviews aus dem vorletzten Jahr. Also
genau. Das Studio kommt auch aus Polen, sind in Wroclaw ansässig. Ja, und gepublished von Calypso, was natürlich auch immer für einen guten Spielegeschmack steht.
Ja, ist auch debattierbar, aber dafür sind wir heute hier. Ich sehe, es gibt eine Demo, das ist natürlich auch nicht
auch
schlecht.
Das, genau, also ja.
Deluxe Edition, Original Soundtrack.
Natürlich, also das muss man heutzutage natürlich immer mit reinbauen. Man bekommt in der Deluxe Edition, bekommt man natürlich den Soundtrack, man bekommt ein digitales Kompendium und natürlich das Gewand des Großmeisters, also im Grunde so, wie man das heutzutage halt macht, Soundtrack, Artbook und ein Skin.
Perfekt. Ja, Thomas, hast du einen ersten Eindruck zu diesem religiösen Gaming-Klassiker?
Ja, diese Ermittlungsarbeiten. Ist das so rätsellastig oder?
Keine Ahnung, ich habe es ja noch nicht gespielt.
Ja, ich sehe hier so auf dem letzten Screenshot was. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Der Rest eher so, naja, das ist so eine Mechanik mit Zahnrädern und römischen Ziffern unten und da muss man irgendwie so was knobeln, weil bei Rätselspiel wäre ich dabei.
Ja, ich denke schon, dass es eine Möglichkeit gibt. Ist halt die Frage, ne? Ob man jetzt, es gibt ja auch so ein Buch, wo man so die ganzen Hinweise sammelt, ob das dann automatisch alles zusammengefügt wird oder ob man die Hinweise dann selber zusammenführen muss. Wenn es Entscheidungsfreiheit gibt, könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch mehrere Leute eben dann anklagen kann oder den Fall entsprechend dann ja auflösen kann oder Leute bestrafen kann oder eben nicht bestrafen kann. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Naja, sagen wir mal so, solange die Ermittlungspinnwand oder das Buch besser ist als bei Alan Wake 2, was ja keine große Kunst ist.
Keine Ahnung.
Würde ich sagen, bin ich dabei bei dem Spiel. Bei Jesus und so, naja, eher nicht so, aber mal gucken.
Ja, Alan Wake 2, die Wand ist auf jeden Fall wirklich eine spezielle Gameplay-Entscheidung. Also da war ich auch am Ende, ich habe da einen gefühlten rumgefuchtelt und die Karten irgendwo angepappt und dann irgendwann hat's funktioniert. Das hat mir, am Anfang fand ich super, aber irgendwann explodiert da ja die Kombinatorik und dann macht es keinen Spaß mehr. Gut, ich fehle ja noch. Ich habe euch einen deutschen Klassiker mitgebracht. Wir alle kennen die Origin-Story der GameStar, wie Heiko Klinge dieses Juwel gefunden hat. Manche werden jetzt schon wissen, was euch blüht und was euch erwartet. Englisches Studio, ersten ein, zwei Teile bis heute viel geliebte, viel gespielte Klassiker. Teil 2 ist ähnlich Elex 2, das sprechen wir auch nicht groß drüber. Dieses Studio hat weiterhin bis heute im semi-regelmäßigen Abstand diese Serie fortgeführt und ich würde euch heute gerne Stronghold 3 näher bringen, besondere die Gold-Edition, die komplett durchgepatchte, fertige Version dieses Hits aus dem Mai 2012. Für mich in dem Sinne eher historisch spannend. Ich erwarte jetzt keinen Spiele-Perfektionismus. Mich wird eher interessieren, was lief hier schief und was haben sie damals probiert? Das ist der, glaube ich, der erste oder vielleicht der, jetzt weiß ich nicht mehr, ob Stronghold 2 auch schon 3D war. Vielleicht ist auch Stronghold 3 der erste Teil, wo sie 3D probiert haben. Und man weiß ja, dass sie sich, Firefly hat sich bis heute ja nicht so wirklich berappelt. Stronghold Warlords, meine ich, ist der jüngste Teil, ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Und jetzt in jüngster Vergangenheit wurde sich dann ja wieder berappelt und es ging wieder zurück zu Remakes. Aber Teil 3 ist optisch und rein vom Gameplay her noch an den Klassiker Stronghold angelehnt. Spielt sich auch ähnlich wie die ersten Teile, nur halt eben jetzt in 3D. Und ich würde jetzt gerne rausfinden, was läuft da nicht. Also warum ist das Spiel schlecht bewertet? Wir sind Punktlandung Metacritic 50. Steam ist ein bisschen schlechter.
Also finde ich schon mutig, ja, mit 26% der 315 Nutzerrezensionen in ihrer Sprache, in ihrer Sprache sind positiv.
Knapp 5000.
Wie viel sind es insgesamt?
Ich wollte jetzt nicht auf diese 26, die mir hier Steam reindrückt, aber nein, das ist auf jeden Fall schlecht bewertet. Die Reviews sind wild. Ja, ich glaube, braucht man auch nicht weiter drauf eingehen. Also das ist, Stronghold weiß jeder, was es ist. Es ist ein Strategie-Burgenbau- Simulator im weiteren Sinne, eine Echtzeitstrategie, klassische Skirmish-Partien, Kampagne, aber die Hauptfaszination zieht sich aus dem 3D-Burgenbau und dann Bogenschützen auf den Mauern platzieren, feindliche Speerträger abschießen und intern dann Brote backen und Kühe züchten. Also eigentlich alles, was man in der Realität auch gerne tun würde. Es läuft auf jedem Uralt-Rechner. Wie gesagt, das Spiel ist aus 2012. Es sieht eher aus, als wäre es aus 2002. Ich würde einmal vorweggreifen, habt ihr Stronghold gespielt? Habt ihr da Erinnerungen dran? Auch an die älteren Teile?
Also ich habe Stronghold nie selber gespielt. Ein Kumpel von mir hatte eins der Stronghold-Teile damals auf dem PC. Da habe ich so ein bisschen zugeguckt. Ja, perfekt. Da fand ich die Meuchelmörder immer sehr lustig. Aber ansonsten selbst gespielt nie.
Wunderbar, würde ich sagen. Also beste Prämisse, um mit einem Juwel der Reihe reinzustarten. Thomas?
Ja, das ist so ein bisschen ist mein Problem. Ich kenne es nur vom Namen. Ich habe da nie in Stronghold gespielt. Da frage ich mich dann, warum soll ich denn mit diesem Stronghold 3 anfangen? Das hier ja eigentlich größtenteils negativ ist bei Steam. Und wenn ich den ersten Teil anschaue, das sieht ja welten besser aus. Also so vom Spiel her.
Ja, aus historischem Interesse. Einfach mal rauszufinden, was ist ein Stronghold und was haben sich die Entwickler gedacht? Warum machen wir diese entsprechende Entscheidung? Warum wechseln wir die optische Perspektive? Und wo sind sie vielleicht falsch abgebogen? Beziehungsweise was hat trotzdem Spaß gemacht? Und das ist ja der Knackpunkt. Sei es, wenn man sich die Reviews anguckt, natürlich gibt es dazwischen Leute, die meckern, aber es gibt auch viele Leute, denen es dann doch gut gefallen hat und die sagen, zu Unrecht gescholten. Und es gehört auf jeden Fall größere Beachtung, ja, bedacht.
Ich finde es ja auch Wahnsinn, dass das Spiel auch immer noch 28 Euro kostet.
Ja, das ist natürlich jetzt der offizielle OVP-Preis. Ich glaube, hier bei solchen Fällen lasse ich mich dann auch mal durch und scrolle im Internet quer. Und ich glaube, ich habe jetzt 1,40 Euro bezahlt. Das darf man natürlich jetzt nicht an die große Glocke hängen. Und bei den meisten Spielen würde ich es nicht machen, aber für ein Stronghold 3 von 2012 zahle ich keine 28 Euro mehr und ich habe es auch leider nicht mehr im Schrank stehen. Wenn man bei 1,40 Euro, 1,80 Euro ist, glaube ich, vertretbar. Günstiger als der Inquisitor, würde ich hier einmal anmerken.
Ja gut, aber...
Von daher, ja.
Also ich finde es ja schon eine beachtliche Nichtleistung. Der erste Teil ist ja von 93, wie ich gerade sehe, und der ist jetzt von 2012 und es hat sich ja gar nichts verbessert. Nicht mal an der Grafik.
Es ist ein kleines Team und 3D ist, sieht man jetzt auch, Menes, dem Hamburger Studio mit dem Nachfolger von Battle Brothers, die haben auch sehr viel Zeit und Geld und Mühe investieren müssen, um den Wechsel zu 3D zu vollziehen. Und da bleibt dann anderes auf der Strecke. Also von daher, aber das Gameplay, der Kern, das ist da. Das ist klar. Das haben sie down, Da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Und über die Grafik muss man hinwegsehen. Gerade wenn man Metacritic 50 nimmt, da ist nicht alles Glenn, nicht alles goldig, ne?
Ja, es würde mich schon interessieren. Habe ich jetzt ein bisschen ein Problem.
Das ist das, was ich hören wollte, ne? Weil da ist für mich, naja, da kann man, also in Teil 1 kann man Kühe schmeißen und dann damit die Gegner vergiften. Ich denke, das wird in Teil 3 drin geblieben sein. Stronghold war immer bekannt für die top deutsche Sprachausgabe und das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Also die Sprüche des ersten Teils sind bis heute ein Klassiker. Ich hoffe, dass es in Teil 3 auch noch so drin ist. Und ich meine, Burgen bauen ist eine Fantasie jedes Kindes, oder? Also ich meine, wer wollte das noch nicht?
Ja, aber gibt's ja auch in tausend anderen Spielen.
Das halte ich jetzt auch für ein Gerücht. Also, in dem Ausmaße, das so oft wurde das noch nicht so gut umgesetzt. Okay, da ihr alle auf jeden Fall große Stronghold-Fans seid, würde ich jetzt zur Abstimmung voranschreiten, außer ihr habt noch einen letzten Einwand, wollt noch mal einmal euer Spiel vorstellen, aber wenn nicht, schreit jetzt. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir rüber in den Chat. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr ready? Seid ihr nicht ready? Wollt ihr noch was sagen?
Ich bin ready.
Thomas?
Naja. Schauen wir mal.
Wunderbar, dann würde ich euch jetzt bitten, in den Teamspeak-Chat das Spiel reinzuschreiben, was ihr nicht in der zweiten Runde sehen möchtet. Dann würde ich runterzählen und bei 3 schicken wir einmal unsere Votings ab. 3.
Dann votest du jetzt runter und bei 3?
Ja, oder ich schreibe es jetzt einfach in den Chat. 3, 2, 1 und dann schreibt ihr eure Wahl da rein. Und ihr habt es an Jans ganz kurzer Reaktion gehört. Heute ist der Inquisitor rausgeflogen. Und wir werden in der zweiten Runde den Mega Man-Klassiker Mighty No. 9 spielen, sowie das Strategiejuwel Stronghold 3.
Dann muss es, draußen, ja, weiterhin auf, muss es weiterhin erstmal auf meiner Wunschliste warten. Aber ich werde es auf jeden Fall mal spielen.
Ja, die 40
ich finde die Prämisse, ja, nicht für 40, aber die Prämisse finde ich interessant.
Ja, ich ja auch. Aber ich wollte eigentlich, dass jedes Spiel ein Vot kriegt.
ich kann es abschließend noch sagen, hatte gerade nicht wieder Lust auf so einen Puzzle-ähnlichen Ansatz. Das hatten wir bei Rusty Lake.
Aber du hättest ja auch Kämpfe gehabt. Aber also ich weiß nicht, wie man Mighty No. 9 da nicht, also wie man das weiterwinken kann. Aber gut, ich muss dazu auch sagen, ich hasse Jump'n'Run-Spiele. Mhm. Also wirklich abgrundtief. Es ist das Genre, was ich am wenigsten mag oder eigentlich überhaupt nicht mag. Und dann auch noch in dieser wunderhässlichen Grafik. Boah, ich hoffe, man kriegt es günstig.
Da wirst du dich freuen, weil in Stronghold 3 kann man nicht springen.
Ja, also Strategie ist ja super, aber...
Ja, siehst du, perfekt. Habe ich genau richtig rausgesucht. Nein, okay, bevor wir jetzt hier ins Palavern verfallen, an den Endgeräten, ihr hört einen kurzen Jingle, wir sind in 5 Sekunden wieder da. In Real werden wir jetzt erstmal die beiden Spiele ausprobieren. Bis gleich. Willkommen zurück in der zweiten Runde der zweiten Folge. Wir drei sind wieder da, Thomas, Jan und ich, Luca. Ich glaube, wir haben es überlebt. Ich werde direkt mal reinstarten. Und Thomas, wie ist es dir gegangen? Hattest du Spaß?
Ja, für ein paar Minuten.
Oh, paar Minuten. Mit welchem Titel der beiden denn?
Ach so, ja, genau. Mit Mighty No. 9. Also gestartet. Da gibt es so im Optionsmenü so die Einstellung, dass man die Leben, ich glaube, von 2 auf 9 erhöhen kann. Dachte ich mir, nee, ich hab's drauf, ich fange mit 2 an, wer stellt denn das hoch? Ist ja Quatsch.
Direkt gemacht. Bevor ich auch nur einen Schritt gegangen bin, habe ich direkt auf 9 Leben gestellt.
Das konnte man einstellen?
Ja.
Oh, das erklärt einiges.
Genau, und dann bin ich eben erstmal mit 2 Leben los. So in das Einführungslevel, ja, von der Story her, naja, das sind halt irgendwelche wild gewordenen Roboter. Ich weiß gar nicht, in welchem Land wir uns da befinden. Irgendwie.
In Japan.
Ah, doch, ja, genau, stimmt, in Japan. Ja, die wahnsinnig geworden sind, die Roboter, und die uns eben angreifen. Wir sind da so, ja, es erinnert so ein bisschen mit diesem Helm an den Mega Man von früher. Das ist so ein kleiner Junge, würde ich jetzt fast sagen, oder halt junger Erwachsener mit so einem Roboteranzug und
das sieht sehr kindlich aus.
Naja, genau. Und was mir direkt nicht positiv aufgefallen ist, dass der super langsam sich bewegt. Also ohne Dashen und ja, kommt man eigentlich gar nicht wirklich schnell vorwärts. Das ist halt so seltsames Movement schon von der Figur. Auch das Hochspringen, also je nachdem wie lang man, ich habe mit Controller gespielt, je nachdem wie lang man eben die Taste drückt, ja, kann man die Höhe vom Sprung, sag ich mal, ja, beeinflussen, aber das fühlt sich alles so, na, nicht so wirklich gut an.
Sehr schwammig, ne? Also da habe ich auch bis zum Ende jetzt mit gestruggelt. Wenn man nur ganz kurz drückt, dann macht er wirklich nur so einen Millimeterhüpfer, was dann halt einfach irritiert und einem im Zweifel irgendwie Leben kostet. Und wenn man lange drückt, man muss so lange drücken, dass es irgendwie ungewohnt für den vollen Sprung. Also ich bin regelmäßig zu kurz gesprungen.
Besonders toll auch gegen die Gegner, wo man eine bestimmte Höhe erreichen muss zum Schießen, weil man kann ja nicht hoch oder runter schießen, man kann ja nur auf seiner Höhe schießen.
Ich dachte, ich bin blind. Ich kann wirklich nicht nach oben und unten schießen. Ne?
Nee, ich hab's nicht rausgefunden. Das ist schlimm. Also ich weiß nicht, ob das standardmäßig oder ob das wohl Standard ist eigentlich heutzutage in solchen Spielen oder vor 10 Jahren oder nicht. Aber ich habe es sehr vermisst. Also auch man konnte sich ja auch nicht mal ducken. Ja, auch das geht also, ja nicht.
Das Spiel ist völlig abstrus mit allem. Also bei mir war das erste, man startet und man läuft dann nach wenigen Metern schon auf so eine 45 Grad Schräge. Und die haben einfach keine Animation oder Optik dafür. Der Charakter steht einfach weiterhin gerade, aber klippt so halb in diese Schräge rein. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Also das ist alles so hemdsärmelig zum Teil. Und für mich der Knaller war, das war noch bevor ich auch nur mich bewegt habe, dann legt da so ein Erzähler los und eine Stimme. Und mein Gott, klingt die desinteressiert und gelangweilt. Ich habe auf Englisch gespielt. Ich dachte, wenn jetzt schon der Erzähler keinen Bock hat, das kann ja nicht wahr sein. Also so monoton, mit keiner besonderen Betonung, 0815 Aussprache, gar kein Flair irgendwie drin, ne? Und es ist, ja, eine abenteuerliche Entscheidung.
Nee, also die Inszenierung ist wirklich nicht gut. Elendig lange Dialoge fand ich auch. Also unnötig lang, mit Standbildern, keine Animationen irgendwelcher Art drin.
Gesichter bewegen sich nicht. Die Cutscene ist einfach ein Standbild mit Text drüber. Und der Knaller bei den langen Debatten ist ja, wenn du beendest, kommt nochmal so ein Gelaber und das hindert dich quasi davor, das Spiel zu beenden. Und dann redet er nochmal 2-3 Sekunden und dann erst beendet sich das Spiel. Und da man das Spiel ja mal sofort und gerne beenden möchte, nervt er das jedes Mal.
Ich habe dann einfach Alt-F4 gedrückt beim Beenden. Als er dann wieder anfing, ja, ich bereite das Beenden des Spiels vor.
Ja, genau. Man kann schon irgendwie drüber lachen. Wie weit habt ihr denn gespielt?
Also ich bin ja furchtbar schlecht in solchen Dingen. Ich habe ja nicht gesehen, dass man seine Leben hochstellen kann. Also habe ich das Tutorial 2-mal gespielt, weil ich beim Boss getötet wurde. Ich dachte, ich hätte den Boss besiegt, aber dann hatte ich ein Game Over und ein Achievement freigeschaltet, dass man von einem Boss getötet wird, der noch weniger als 10% Leben hat. Genau, dann waren meine Leben halt leer. Dann habe ich das Ganze nochmal gespielt und das Achievement freigeschaltet, nur ein Leben verloren zu haben. So. Und dann gibt's ja verschiedene Robotergegner in verschiedenen Welten, gegen die man kämpfen kann. Ich habe mich für die erste Welt gegen den Feuerroboter entschieden und ja, bin halt auf meinem Weg zum Boss halt 2-mal gescheitert und dann hatte ich auch keine Lust mehr.
Ja, die Feuerwelt habe ich danach auch gespielt. Ich hatte aber auch die 9 Leben, ich kam dann okay durch, aber das ist einfach nur nervig. Das sind immer wieder so Riesen. Die sehen ich habe die optisch verbunden mit diesen Röhren aus Super Mario. Das sind so eine, und die schießen so riesen Feuerbälle. Die fliegen dann quasi in so einem Hintergrund auf dich zu und dann explodieren sie und dann treffen die dich erst. Aber die Hitboxen von diesen Dingern sind so all over the place. Also ich habe bis die ganze Zeit gestruggelt, denen auszuweichen. Hab's nie gut hinbekommen. Dann beim Boss und der Boss das gleiche Problem. Der dasht, der macht eigentlich nicht viel, außer dass er von links nach rechts dasht und dann sich so feuermäßig Feuerwand explodiert. Ich habe es nicht geschafft, sauber über den hinüberzuspringen oder auszuweichen und habe dann da 5-6 Runden dran gesessen und dann gedacht, ja, dann halt nicht. Also wenn das schon der erste große Boss ist, ja, und da man halt auch, der auch dann teilweise springt und man irgendwie beim Springen dann auch, also ich habe auch immer wieder Probleme gehabt, Leute überhaupt zu treffen, so wirklich, gerade wenn sie auf Sprunghöhe gewesen sind, wie Jan ganz am Anfang schon meinte. Also weiß ich nicht. Bizarre Entscheidung. Thomas, hast du auch das Feuerlevel gespielt?
Ja, also Tutorial und dann das Feuerlevel, aber ich kam gar nicht bis zum Boss. Und wie du sagst, diese Gegner, die so auf einer gewissen Höhe sind, die haben sie bewusst so einen Tick zu hoch gemacht, dass es so super nervig ist, die zu treffen. Also man springt dann maximal hoch und trifft dann mal vielleicht einmal oder zweimal aus einer Kanone, gibt's dann einen Treffer am Gegner. Also sowas Bescheuertes, also das verstehe ich überhaupt nicht.
Die Waffe hat auch so einen unsichtbaren Stamina, oder? Ich hatte das Gefühl, wenn ich kurz nicht schieße, kann ich 2, 3, 4 Mal zügig hintereinander schießen und dann kommt wieder so eine Zwangspause.
Ja, genau, das hat so eine.
Aber das sieht man nicht. Also du kannst nicht einfach die ganze Zeit den Feuerknopf hämmern und dann hast du quasi einen dauerhaften Angriffsprojektilstrahl. Nee, da ist so eine ganz komische Delay-Mechanik dazwischen. Und die ist gerade bei den Bossen, die sich auch viel bewegen, wenn man dann gut timen will, also immens hinderlich.
Ja, so eine unsichtbare Abkühlmechanik, aber wie du sagst, vom Gameplay her, man erkennt es nicht, wann man jetzt wieder gut schießen kann. Also ja, 3, 4 Schüsse und dann macht sie eine kurze Pause.
Ja, abgekühlt habe ich mich dann im zweiten Level. Da bist du ja noch ein bisschen weitergekommen. Ich bin da auch, habe mich da irgendwie durchgestümpert. Da kommt dann nochmal so eine Art Pong-ähnlicher Zwischenboss. Das auf der linken und rechten Bildschirmseite fährt er so hoch und runter und schießt die ganze Zeit quasi in 45-Grad-Winkeln so eine Art Steinball hin und her, der einen dann trifft. Und da war es wieder Käse. Also man muss springen, gleichzeitig schießen und den habe ich zwar auch geschafft und dann danach kommt man in so einen Abschnitt, wo man quasi einfach, man springt in so ein Loch, fällt nach unten und kann dann im Flug, im Fall, sich horizontal nach links und rechts verschieben. Und links und rechts die Wände sind aber so elektro, wenn man das berührt, ist man sofort tot. Das heißt, man muss super schnell schalten, muss sich ein Stück nach links ausweichen, nach rechts, während sich dann halt dieses Level vertikal vor einem aufbaut. Und dann hat es mir aber auch irgendwann gereicht. Also, ja.
Ja, und es gibt eben auch ganz wenige Rücksetzpunkte pro Level. Und wie du dann sagst, wenn man die in diese Elektrofallen reinfällt oder in die Tiefe fällt, dann ist man sofort tot und muss dann wieder an dem Rücksetzpunkt starten. Und das ist dann auch so nervig. Weil du teilweise, wenn du ganz, mir ging es zweimal so ganz kurz vorm nächsten Speicherpunkt, dann musst du den ganzen Käse nochmal machen.
Ich habe eine Frage an Jan. Mhm. Was macht der Dash?
Der Dash, der macht die Gegner am Ende tot.
Ja, oder? Also, ich habe keine Ahnung, das ist ganz...
Also, man schießt ja auf die Gegner und dann sind die so komisch pixelig, sag ich mal. Und dann, wenn man gegen sie dasht, dann sind sie weg und dann kriegt man noch eine Prozentzahl angezeigt, irgendwas zwischen 0 und 100%. Und wenn man 100% schafft, dann kriegt man ein Combo und dann kann man, wenn man mehrere 100% hintereinander schafft, dann baut sich die Combo auf, man kriegt, glaube ich, mehr Punkte. Man kann die Gegner aber auch einfach kaputt schießen. Also man muss sie nicht kaputt dashen.
Ja, das ist... Ach,
das geht.
Ansonsten habe ich den Dash auch gerne dafür benutzt, einfach schnell von den Gegnern wegzukommen, also sie gar nicht zu bekämpfen, sondern einfach über sie weg oder drunter zu springen und einfach wegzugehen.
Ja, das habe ich in dem einen Level auch gemacht. Ich bin dann einfach nur noch durchgedasht, weil wenn man auf die Punkte, wenn man die Punkte ignoriert, dann ist diese Mechanik irgendwie auch egal.
Und beim Tutorial-Boss brauchte man den Dash, um die Lebenspunkte tatsächlich vom Boss runterzunehmen, die man davor weg runtergeschossen hat.
Ja, ich glaube, das ist die einzige wirkliche Gameplay-Mechanik von dem Dash. Also war beim zweiten und beim dritten Boss auch so, dass der Lebensbalken hat quasi so zwei Farben. Man beschießt ihn erst und dann muss man immer reindashen, wenn er so entsprechend flackert. Aber ich habe in der gesamten Spielzeit den allermeisten Schaden kassiert, indem ich in die Gegner reingedasht bin, weil ich dachte, sie sind schon halbtot.
Ja, das kenne ich.
Ich habe bis zum Ende nicht gerallt, wann das der richtige Moment ist. Und ich habe jedes Mal geflucht und bei jedem zweiten Gegner reingedasht. Oh nein, er ist doch noch nicht entsprechend beschädigt und habe Schaden kassiert, bin nach hinten getaumelt. Und
oder dahinter steht dann schon der nächste Gegner, in den man dann reindasht.
Ja, aber ich habe noch die Militärbasis gespielt, das ist irgendwie so 5. von diesen 8 Leveln plus Tutorial. Da habe ich dann verstanden, was so der Sinn dahinter ist, aber war mir dann auch egal, da ich so auf Highscore-Jagd bei Spielen eh nicht viel gebe. Und zwar, wenn du die Gegner beschießt, dann, also sagen wir mal, es stehen 3 Gegner hintereinander, du schießt auf den ersten und nutzt nicht sofort den Dash, dann geht deine Kanone durch den ersten durch und trifft den zweiten und wenn der dann wieder seinen Zustand ändert, dann geht der Schuss weiter bis zum dritten und dann kannst du alle 3 auf einmal wegdashen. Das ist, glaube ich, so der Sinn hinter dieser Dash-Mechanik, aber ja.
Ja, also eine Punkte-Highscore, ja.
Ja, genau.
Und wenn man aber einmal stirbt, dann kommt man zum letzten Zwischen-Checkpoint, ist bei punktemäßig wieder 0. Also wenn man auf Punkte geht, muss man das Level perfekt spielen. Ansonsten kann man es gleich komplett sein lassen. Also das ist irgendwie abstrus. Ich verstehe das nicht.
Also du könntest alle Gegner in diesem Sidescrolling-Abschnitt anschießen, dass sie in ihrem Dash-Zustand sind. Und dann könntest du einen nach dem anderen wegdashen, weil ich glaube, da läuft auch keine Zeit ab, dass die wieder aus dem Zustand rauskommen. Also die sind ja dann so, weiß gar nicht, die Farbe ändert sich. Manchmal sind sie so pixelig blau, lila, je nach Gegner. Das ist, glaube ich, so der Sinn dahinter, aber naja.
Kurzes Fazit. Also für mich ist es noch schlechter, als ich erwartet habe, leider. Ich dachte bei den Mixed-Bewertungen, ja, mein Gott, so ein Plattformer wird schon gehen. Steam ist überschwemmt damit und es gibt Dutzende davon. Was kann schon schief gehen? Aber da ist ja wirklich alles schief gelaufen. Also von der Inszenierung über die Steuerung bis zu den grundsätzlichen Gameplay-Mechaniken und dem Level-Design, da funktioniert gar nichts. Allein das Tutorial ist so stumpf, man läuft auch erstmal gefühlt 4-5 Screens, bevor man auch nur irgendwie eine Sache macht. Also, ich weiß es nicht. Da würde ich gerne nochmal die Kickstarter-Kampagne und die Versprechen durchlesen, wo diese 4 Millionen hingelaufen sind. Also, ja, wie sieht's bei euch? Einem abschließenden ein, zwei Sätze? Was?
Ja, eben wie du sagst, anfangs dachte man, oh, was ist denn das für ein simples, einfaches Spiel? Und dann hat so seltsame Schwierigkeitsgrad-Spikes und es nervt einfach nur. Auch wie ich schon anfangs sagte, das Movement ist viel zu nervig, als dass es ein durchschnittlicher Plattformer sein könnte.
Ja, und Jan?
Ja, also ich mag keine Plattformer und das hat sich heute auch nicht geändert.
Das wäre jetzt auch eine große Überraschung gewesen. Mir ist gerade noch eingefallen, es gibt so Upgrades. Also ich habe die auch ehrlich gesagt nicht verstanden.
Ja, genau, das wollte ich euch noch fragen, ob ihr wisst, was die heißen.
Nee,
also,
ein Upgrade. Ja.
Wenn man stirbt, kriegt man, glaube ich, manchmal welche.
Genau. Ja.
Und manchmal bauen die sich so auf, aber was die genau machen, keine Ahnung, wird nicht erklärt.
Also der eine macht mehr Schaden, dann hat man so brennende Projektile, aber die anderen habe ich nicht verstanden. Das eine heilt einen halt ein kleines bisschen. Aber ich hatte irgendwie erwartet, dass in dieser Art Spiel oder spätestens im ersten Level man auch irgendeine weitere Mechanik dazu bekommt. Ich habe die ganze Zeit gewartet, hey, jetzt kannst du auch vertikal nach oben und unten schießen oder irgendwas. Aber es kommt gar nichts. Und jetzt, weiß ich nicht, habe ich auch nicht die Erwartungshaltung, dass da noch mehr nachkommt. Also das scheint bei den Grundlagen zu bleiben. Oder das Pacing ist eine Katastrophe und in Level 4 kommt plötzlich die Offenbarung.
Ja, ich habe ja das Level 5 oder 6 gespielt. Das ist eigentlich das Gleiche. Da kommt jetzt nichts dazu. Die Gegner sehen ein bisschen anders aus, aber die haben jetzt auch nicht wirklich was Neues gemacht.
Okay. Ich würde es dann einmal abschließen mit einem letzten, was ich auch nicht verstanden habe, in der Levelauswahl erstmal eigentlich cool, dass man zwischen diesen 8 oder 9 Leveln, wahrscheinlich 9, weil Mighty Number 9 von Anfang an aussuchen kann. Aber habt ihr mal diesen Explain-Button gedrückt in der Levelauswahl?
Ja. Nee.
Das ist skurril. Du scrollst zu diese 9 Level durch, startest, kannst entweder klicken Start Level oder Explain. Und dann dachte ich, ja, okay, dann kommt wahrscheinlich irgendwie eine Minimap von dem Level oder der Boss wird kurz da erklärt oder Gameplay-Mechaniken werden eingeführt. Nichts, da kommt ein stumpfes Voice-Over von irgendwie 1-2 Sätzen mit so einem Larifari-Lore-Smalltalk und dann war's das. Völlig sinnbefreit, warum man dann einen absolut zentralen Button auf dieses Level packt. Ich habe keine Ahnung, reiht sich ein in die wirklich interessanten Entscheidungen in diesem Machwerk.
Ja,
also, Überleitung zu Stronghold, würde ich sagen, außer Thomas.
Ja, nur kurz was noch zu Lore. Gerne. Also ich habe das so verstanden, dass die steht auch unter diesem Explain-Button. Also von Level 1 bis 8 findet man eben immer Mighty Number 1, 2, 3 und so weiter. Aber wer dann die Nummer 9 ist, man selber, keine Ahnung. Das ist so die Lore dahinter. Ich habe das auch verstanden, dass das die Freunde irgendwie sind oder bekannte oder freundliche Roboter, die also diese Bosse und die eben auch mit wahnsinnig geworden sind. Und dadurch, dass man die dann besiegt, so habe ich das für mich jetzt interpretiert, holt man die halt zurück und keine Ahnung. Aber wo dann die Nummer 9 bleibt, also ich werde es nie erfahren, weil ich werde das Spiel nicht weiterspielen wollen.
Weißt du ja nicht, vielleicht spielen wir es ja nochmal.
Ja, jetzt werden Jan und ich uns gleich zusammentun und Stronghold 3 rausboten. Aber dann lass doch einmal kurz noch ein paar Sätze zu Stronghold 3 verlieren. Ich hatte überraschenderweise Spaß damit. Dabei lasse ich es auch erstmal ganz kurz und gebe mal an Jan weiter. Wie war dein Eindruck bei Stronghold 3?
Ja. Ihr hattet ja im Discord geschrieben, was ihr gespielt habt. Einer hat irgendwie die Wirtschaftskampagne sich angeguckt, der andere hat die Kampfkampagne sich angeguckt und gedacht, dann muss ich jetzt ja eigentlich auch irgendwas anderes machen und habe dann mal geguckt, was gibt's denn noch so? Und dann gibt's dann noch irgendwie so eine dritte Kampagne, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, wo es dann darum geht, dass jemand seine Insel zurückerobert von den Ratten. Und wahrscheinlich war das eher so eine fortgeschrittene Kampagne. Dann habe ich die erste Mission gestartet und da musste man dann erstmal ja so eine gegnerische Burg einnehmen mit vorgegebenen Einheiten. Das war ein recht kniffliges Puzzle für mich, das ich dann aber schließlich lösen konnte. Also musste man schon auch auf leicht taktisch vorgehen und die richtigen Einheiten benutzen, um die Fallen und gegnerischen Bogenschützen und Ritter zu besiegen. Und danach hatte ich da die zweite Mission gestartet, da ging es dann ums Bauen, dann habe ich festgestellt, okay, ich habe keinen Plan, worum es hier geht beim Bauen. Man wurde auch gleichzeitig direkt angegriffen. Deswegen habe ich danach erstmal das Tutorial gespielt. Ja, das war begrenzt hilfreich, also es erklärt wirklich nur ganz rudimentär, ne? Hier kannst du ein Gebäude bauen und das sind vielleicht die drei wichtigsten Anfangsgebäude und so kriegt man irgendwie eine Armee. Aber das war's dann auch schon. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Spielzeit und habe dann in den Belagerungsmodus reingeguckt. Hab dann zwei Burgen verteidigt. Also man hat so Originalburgen, wie zum Beispiel den Tower of London hatte ich jetzt zum Schluss. Und dann kann man eben aussuchen, ob man eben angreifen möchte mit vorgegebenen Einheiten oder eben mit vorgegebenen Einheiten verteidigen möchte. Bin auf Verteidigen gegangen und hatte beim Tower of London, dass jetzt aber am Ende irgendwie die letzte Gegnerwelle nicht mehr kam. Die standen da am Kartenrand rum und es waren irgendwie noch drei, die da am Buddeln waren, irgendwo, wo es gar keinen Sinn gemacht hat, um das Wasser wegzumachen. Und ja, ich hatte da jetzt auch keine Lust zu warten, bis sie da irgendwie mal fertig gebuddelt haben. Ich hätte sonst meine komplette Armee rausziehen müssen, was ziemlich dumm gewesen wäre. Und auch bei der ersten Belagerung, die ich gespielt hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie das Schloss hieß, da hat sich auch eine gegnerische Armee festgebackt, aber da wurde dann netterweise das dann als Sieg gezählt, als ich alle anderen Einheiten dann besiegt habe. Also mein Eindruck, nicht so einsteigerfreundlich und ganz schön buggy.
Ja, du hast auf jeden Fall nicht die anfängerfreundlichen Missionsoptionen ausgewählt.
Ja, das Tutorial, aber ich fühlte mich nach dem Tutorial jetzt auch nicht viel schlauer als vorher.
Das Tutorial würde ich trotzdem sogar einmal loben. Also das ist wirklich relativ kurz, aber für Stronghold bis auf Burgenbau, was natürlich eigentlich integral für Stronghold ist, aber der ist auch relativ selbsterklärend, erklärt das Tutorial alle relevanten Sachen.
Ach so, und?
Also Steuern, Ernährung, Essen produzieren, Soldaten produzieren.
Fertig.
Und dann ist man damit auch schon durch.
Okay, wer kommt also auch gar nicht.
Die einzelnen Aspekte erweitern sich natürlich und haben halt dann verschiedene Einheiten, verschiedene Gebäude in den einzelnen Kategorien, aber das ist der Kern auch immer schon gewesen und das reicht. Also ich mag eigentlich keine Tutorials, weil die oft so überbordend, langsam, langatmig und langweilig sind. Hier aber nicht der Fall. Also das hat man in ein paar Minuten kurz durchgeklickt, einmal sich ein bisschen an die Kamera gewöhnt und dann ist man damit auch durch.
Mhm.
Und ich bin dann in die Wirtschaftskampagne gestartet und die ist sehr gemächlich und also auf jeden Fall die anfängerfreundlichere Kampagne. Man kämpft da wie gegen ein, zwei Bären und dann in der zweiten Mission gegen ein paar Wölfe und schaut sich so ein bisschen das Wirtschaftssystem an, baut Holzfäller, baut Backbrote und ja, also ich bin da ehrlich gesagt relativ easy durch. Es stresst einen fast überhaupt nicht. Ich musste die zweite Mission einmal neu starten, weil ich mit den Wölfen irgendwie habe ich mich verrechnet und dann sind meine gesamten Leute alle gefallen und dann haben die danach meine ganzen Bauern gefressen und dann war das Ding vorbei. Beim zweiten Versuch ist das Spiel gecrashed, wie ich von Thomas erfahren habe auch. Ich konnte das aber dann beheben, indem ich diese Mini-Cutscene einfach noch einmal habe durchlaufen lassen. Dann konnte ich auch die zweite Mission wieder starten und dann auch bis zum Ende spielen. War eine relativ lockere Erfahrung, ja. Und ich hatte mich dann auch an die Grafik gewöhnt. Also die sieht auf den ersten Blick schon sehr rough aus. Ist halt frühes 3D, was immer sehr schlecht altert. Aber gewöhnt man sich dran. Es ist sehr gemächlich. Und ich meine, du, Thomas, du hast dich auch beschwert darüber, dass die Einheiten so langsam sich bewegen, richtig?
Ja, bis ich dann rausgefunden habe, dass man die Spielgeschwindigkeit mit plus minus generell erhöhen kann, von normal auf schnell und ich glaube sehr schnell.
War nur auf dem Numpad, oder?
Ja.
Ich habe nämlich kein
Numpad,
von dir ging es nicht.
Genau, es geht bloß auf Nummernblocke in diesem Fall.
Plus minus in der Ziffernreihe oben funktionieren nicht und ich habe auch keine Settings gefunden, um das umzumappen. Und daher habe ich die ganze Zeit im gemächlichen Tempo gespielt.
Ja, das geht ja noch. Also ich habe die Wirtschafts- und Militärkampagne gespielt, aber bei der Militärkampagne im normalen Spieltempo, das ist so, so zäh. Also man startet rein, dann kommt ja so dieser schwarz-weiß Katzin, die kommt da und ja, die war eigentlich ganz nett und hat so ein bisschen Stimmung gemacht und dann blendet's über ins Spiel und ja, steht mitten in der Burg. Ich wusste gar nicht, wo man richtig sich hinbewegen muss. Habe ich erkannt, okay, diese schwach sichtbare Ausrufezeichen, da muss man wohl seine Truppen hinbewegen und dann, ja, die machen einen Spaziergang. Die sind so langsam, bis ich eben rausgefunden habe, dass man eben das Spielgeschwindigkeit hochstellen konnte, dann ging das auch. Aber so richtig spannend fand ich jetzt die ersten drei habe ich gespielt, fand ich das jetzt nicht wirklich. Also die Militärkampagne.
Kenne ich aus den anderen Teilen, aber auch dieses haben, ich weiß nicht, wie lang die Kampagnen hier sind, aber gerade in Crusader zum Beispiel hat man da wirklich mittlere zweistellige Anzahl an Missionen und das eskaliert sich dann langsam hoch. Also die fangen traditionell sehr gemütlich an. Ich war überhaupt schon überrascht, dass es so viele Optionen hier gibt, also ne, Wirtschaft, Militärkampagne, dann diese Belagerung in historischen Settings, die Jan erwähnt hat. Man kann die Einheiten auch mit Kontrollgruppen belegen. Was ich aber nicht gefunden habe, ist so eine Art Attack-Move, was man auch aus anderen RTS kennt. Ne? Also man markiert die quasi, macht dann irgendwie Attack, Rechtsklick und dann laufen sie in eine Richtung. Und wenn sie dann aber auf dem Weg was entdecken, greifen sie das automatisch an. Da habe ich ein bisschen mit gestruggelt. Aber
manchmal klickt man auch an, sie sollen was angreifen, zum Beispiel für die Katapulte. Dann entweder bewegen sie sich dann hin und bleiben stehen und machen nichts. Oder man kriegt die Fehlermeldung, dass das Ziel nicht in Reichweite ist. Da habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wann sie nicht angreifen und wann sie sich tatsächlich losbewegen, um dann vor Ort stehen zu bleiben und dann nochmal auf einen Angriffsbefehl zu warten.
Ja, da hat das Spiel auf jeden Fall, da fehlen einige moderne.
Ansonsten fand ich es auch, ja genau, wenn man das nicht mit den Kontrollgruppen macht, das hätte ich vielleicht mal machen sollen, auch sehr schwer, diese Einheiten dann auszuwählen, wenn sie dann einmal in einem Pulk stehen. Fand ich dann schwierig, dann die richtigen zu sehen, ob das jetzt die Bogenschützen sind oder die Plänkler sind. Also man kann sie schon irgendwie unterscheiden, aber so zum Anklicken, wenn man rausgezoomt ist, fand ich schwierig, weil sie sich ja auch nicht so wirklich von der Umgebung abheben, weil ja alles so ein bisschen matschig ist von der Optik her. Und dann hatte ich noch einen zweiten Punkt, der mir bestimmt gleich wieder einfällt, der mir auch nicht so gut gefallen hatte bei den Armeen. Ah nee, das war allgemein, genau. Ich habe auf meinem 4K-Monitor gespielt und es gibt keine Möglichkeit, das UI größer zu ziehen. Was natürlich dem Alter wahrscheinlich geduldet ist, des Spiels. Aber das war alles sehr, sehr klein. Da hat dann auch, das ist vielleicht auch deswegen der Grund, warum ich eher zum Militär gegangen bin, weil ich halt diese ganzen Fenster zum Bauen auch alle super winzig fand.
Ja, Lesbarkeit ist auf jeden Fall nicht kein Steckenpferd. Also auch die Einheiten sehen auch von oben alle sehr ähnlich aus. Man startet mit so Pikinieren und Bogenschützen und ich fand, wenn man dann einmal einen Unterschied gesehen hat, ist es offensichtlich, aber ich habe am Anfang ganze Zeit gebraucht. Die Gebäude sehen sich auch sehr ähnlich. Also eine Bäckerei sieht quasi fast genauso aus wie ein Wohnhaus. Alles ist dieses Grauen-Braun-Matsch-Reddach-Optik irgendwie. Aber ja, Grafikwunder habe ich da auch nicht erwartet. Ja, ich würde sagen, bevor wir es nicht ewig jetzt hinausziehen in der zweiten Runde, habt ihr noch abschließend was? Ansonsten lasst uns einmal abstimmen, welches Spiel rausfliegt.
Ja, wir müssen ja leider noch mal eins spielen, ne?
Ja, können wir, würde ich sagen, noch mal ein Stündchen reinschauen, ne? Und müssen wir noch mal tiefergehend damit beschäftigen. Thomas,
ja.
Wie sieht's bei dir aus? Du hast auch keinen mehr, dann würde ich sagen.
Bin bereit.
Den Chat vorbereiten. 3, 2, 1 und wir voten raus. Ja, offensichtlich alle drei haben Mighty Number 9 rausgevotet. Stronghold hat sich damit klar durchgesetzt als Favorit von heute.
Naja.
Das hat einen Vorteil, das Spiel, das macht mich nicht aggressiv im Vergleich zu Mighty Number 9.
Während du jetzt nochmal dich schön eine Zeit lang in Stronghold 3 vertiefst, kannst du dir überlegen, wie der Tag gewesen wäre mit dem Inquisitor.
Wahrscheinlich deutlich aber angenehmer.
Das ist eine Story für einen anderen Tag. Von daher würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ihr hört einen kurzen Jingle. Wir sind gleich wieder da. Bis bald. So, willkommen zurück zur letzten Runde heute. Jetzt standen nur noch einmal das große Vergnügen mit Stronghold 3 auf der Liste. Und wir haben uns da einmal durchgekämpft. Jan, wie erging's dir?
Also ich finde, Stronghold ist kein gutes Aufbauspiel.
Ein gutes, hast du
Nein,
gesagt?
Nein, furchtbar. Ein großer Grund ist für mich die fehlende Information. Ich hatte jetzt mit der Wirtschaftskampagne angefangen und nachdem beim ersten Klick auf Wirtschaftskampagne das Spiel einmal komplett gecrashed ist, ging es danach aber netterweise. Zum Beispiel Nahrung. Ich soll meine Bevölkerung mit Nahrung versorgen, dafür brauche ich Obstfarmen, das sehe ich ein. Aber wie viel bringt denn eine Obstfarm? Wie viel Einwohner versorgt eine Obstfarm mit Obst? Keine Ahnung, muss ich ausprobieren, erfährt man nicht.
War schon so gewesen.
Ja, aber es ist nicht gut. Wie? Bei den Gebäuden steht auch überhaupt keine Beschreibung daneben, was macht es eigentlich? Ich habe mich lange gewundert, warum kein Stein wegtransportiert wird zum Lager, bis ich gesehen habe, ach ja, man kann ja auch Ochsen bauen. Vielleicht braucht man ja einen Ochsen. Ah ja, tatsächlich, den braucht man. Dann hatte ich ihn nochmal probeweise neben den Holzfällerlager gesteckt, weil ich dachte, eigentlich wäre das ja ziemlich smart, wenn man damit quasi dann auch die Holzfäller upgraden könnte, indem dann der Ochse eben das Holz wegbringt. Das geht lustigerweise aber nicht. Und dann in der zweiten Wirtschaftskampagne soll man ja Brot backen. Auch da würde ich gerne wissen, wie viel Getreideernten brauche ich für eine Mühle? Wie viele Mühlen brauche ich für einen Bäcker? Wie viele Einwohner versorgt eigentlich einen Bäcker? Keine Ahnung. Also ich finde, solche Informationen sind eigentlich Standard in einem sollten Standard in einem Aufbauspiel sein. Weil sonst wird es halt einfach nur raten.
Ja, das würde es, das sehe ich vollkommen. Das Interessante ist, zieht sich durch die ganze Reihe durch. Und ich glaube, wenn du andere Leute fragen würdest, würden die sich bei den ersten Teilen, die auch bis heute super beliebt sind, nicht unbedingt darüber beschweren. Ich glaube, das ist untererklärt auf jeden Fall. Das ist aber so ein Ding, da hat man dann nach relativ kurzer Zeit eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl für. Und dadurch spielt es sich ein bisschen weniger mechanisch. Also ansonsten bist du ja schon gleich beim Anno, wenn da stehen würde.
Ja, aber ich würde ja zumindest gerne wissen, brauche ich jetzt 3 Getreidefarmen für einen Bäcker oder brauche ich eine?
Das weißt du nicht genau. Das hängt auch extrem davon ab, wie weit und wo du die platzierst, weil das ist dieser Siedlereffekt.
Also ja, aber auch dann beim Siedler,
wirklich durch die Strecke.
Ja, genau, aber beim Siedler sehe ich ja zumindest, wie viel man ungefähr braucht. Ich muss das ja auch nicht minutiös planen, aber zumindest so einen groben Anhaltspunkt wäre nett.
Aber das würdest du hier eigentlich auch sehen. Also du siehst ja alle Leute auf dem Feld. Da ist ja die werden ja alle simuliert. Da ist ja keiner versteckt. Und wenn du zum Beispiel ein Haus baust, bringt dir das 8 weitere neue Leute. Die Frage ist halt, wie viel die essen. Das wiederum hängt aber auch extrem davon ab, wie viel Essen du denen zuweist.
Ja, ja, aber auch da ja doppelt so viel Essen. Aber das Doppelte von was?
Ja, da wird, ja, guter Punkt. Da wird es irgendeine Zeiteinheit geben. Ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel ein Apfel hält vielleicht weniger als ein Käse. Aber das ist, ja, ich weiß nicht. Ich würde für mich sagen, das ist egal. Das klappt relativ gut, sobald man Stronghold ein paar Runden gespielt hat. Aber ich verstehe das schon. Das ist wirklich auch hier gar nicht erklärt. Die gehen da komplett davon aus, dass man das aus den vorherigen Teilen mitgenommen hat. Und das ist ja bis heute so.
Ja, und da das jetzt mein erster Teil war, vielleicht muss man auch das Handbuch lesen. Ich weiß es nicht.
Ja, das wurde auch irgendwo verlinkt.
Aber nee, das führt mich jetzt nicht dazu, dass ich sage, ja, diese Reihe muss ich jetzt unbedingt weiterspielen.
Ja, die anderen Teile sind auf jeden Fall mechanisch besser. Das ist aber das auch, was mich jetzt überrascht hat hier. Also der Kern, zumindest in den ersten 5, 6 Missionen, die ich jetzt hier verteilt gespielt habe, ist ziemlich gleich mit den anderen. Also das ist dann eher, warum das zu einer schlechteren Bewertung geführt hat. Es sind, glaube ich, so kleinere Bugs, die ja, ihr hattet das ja eben schon erwähnt, dass da Einheiten irgendwo festhängen. Das Spiel sehr, sehr träge ist, die Grafik ist nicht sonderlich schick und es crasht zum Teil, aber mechanisch im Spiel bis jetzt ist es sehr, sehr ähnlich zu den anderen Teilen. Es ist halt so ein bisschen janky, auch der Kampf. Ich hatte zum Beispiel in der einen Militärmission irgendwie 60 Speerträger, die werfen dann ihre Lanze, dann legt die wieder nach. Aber man kann nicht so richtig präzise kontrollieren, wo die genau angreifen, beziehungsweise welche Gegner. Und teilweise schmeißen dann gefühlt alle 60 Leute auf denselben Gegner. Und der ist dann natürlich völlig overkill. Dann haben sie keine Lanze mehr und alle anderen stürmen dann auf einen an. Aber auch das funktioniert schon irgendwie. Aber da man auf Steam ja nur Daumen hoch, Daumen runter geben kann, ist es mir völlig offensichtlich und es ist völlig klar, warum das Spiel so schlecht bewertet ist. Weil man kann da jetzt guten Gewissens keinen Daumen hoch für geben. Das heißt, dann daher kommt dann halt die negative Bewertung. Überrascht mich im Vergleich zu Mighty Number 9 aber deutlich mehr. Also das war ja ausgeglichen bewertet. Und das fand ich ist einfach in allen Bereichen ein schlechtes Spiel. Das könnte ich jetzt über Stronghold 3 gar nicht mal so sagen, weil der Kern ist wirklich wie die anderen Teile auch. Das ist das, was mich am meisten überrascht hat. Also ich hatte jetzt hier auch einen kompletten Autounfall erwartet. Der ist aber meiner Meinung nach definitiv nicht. Aber Thomas, wie weit hast du das eben noch gespielt?
Na, ich habe mit dem Belagerungsmodus mal kurz reingeschaut, angefangen, wäre übertrieben gesagt. Und naja, also was super nervt ist, wenn du im Belagerungsmodus, wie der Jan vorher schon sagte, kann man auswählen zwischen Angreifer oder Verteidiger. Und als Verteidiger musst du wirklich jeder einzelne Typ, jede Angriffseinheit musst du besiegt haben. Das heißt, am Schluss steht da noch irgendwo bei dir auf halb zerstörten Burg auf der Mauer steht da noch ein Gegner, der steht einfach nur dumm in der Gegend rum und schaut sich die Landschaft an. Und vor der Burg stehen da noch vielleicht noch 2-3 kleinere Belagerungswaffen. Da musst du die da noch stell mal die Geschwindigkeit hoch und läuft die kurz ab und dann habt ihr gewonnen. Aber das ist was halt nervt. Die Zielvorgabe steht auch dran, alle Gegner zu besiegen, aber das ist wirklich so. Ja, so wie man es von früher kennt und halt heute nicht mehr gewohnt ist. Dass ja, man dann noch.
Polish, ne? Ja, also den fand ich sogar noch mit am spaßigsten, den Modus, aber der muss es einfach so sein, dass auch wirklich alle Gegner angreifen. Dass sie in verschiedenen Wellen angreifen, ist ja gut und richtig. Aber es kann nicht sein, dass dann irgendwie die letzte Welle dann irgendwie nicht mehr kommt. Oder die Einheiten halt wieder irgendwo rumbangen, wo man nicht rankommt.
Ja, sehe ich vollkommen. Das funktioniert einfach nicht sauber da. Fehlt einfach noch ein bisschen Entwicklungszeit und der Polish wirkt echt so, als hätten sie es dann irgendwann rausgeschmissen. Man hätte es dann mal im Multiplayer irgendwie ausprobieren können, das habe ich jetzt aber auch nicht. Ja, also da glaube ich, hat es einfach nicht sauber funktioniert. Bis die Militärkampagne auch, die dauerte jetzt einfach, in der dritten Mission kommen immer wieder so Wellen von so 15 einzelnen Gegnern und es streckt sich einfach auf, ich weiß gar nicht, wie lange ich da eben gesessen habe, eine halbe Stunde und dann kommen die da immer in so kleinen Mini-Happen an und trotten dann langsam über die Karte, bis sie dann irgendwann bei dir ankommen. Und dann greift halt wieder diese nicht ganz ausgereifte Kampfmechanik, dass man eben die teilweise dann doch einzeln hin und her schicken muss. Ich hatte es in einem Fall, da stehen die also jetzt in Zentimetern quasi so mittelmäßig rausgezoomt, so 2-3 Zentimetern, meine Armee neben der gegnerischen. Und die haben sich einfach ignoriert. Und dann sind die an meinen Leuten vorbei, bis fast in meine Base gelaufen. Und weil die Einheiten aber ja nicht sprinten können, musste ich dann noch irgendwie ganz zügig Einheiten nachbauen, damit die überhaupt noch irgendwie Gegenwehr leisten können, weil die anderen natürlich nicht hinterherkommen. Die trotten dann da ganz langsam, während die anderen quasi schon meine gesamten Bauern überfallen. Das war nicht ideal. Ja, den Belagerungsmodus habe ich nicht ausprobiert. Einmal ein Fazit vielleicht von Thomas?
Naja, kein Spiel, was für mich ist.
Und bei Jan höre ich es auch raus.
Ja, wie gesagt, das würde ich genauso unterschreiben. Dann spiele ich lieber entweder ein gutes RTS oder ein gutes Aufbauspiel.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Ich glaube, das ist auch das, wo Stronghold die ganze Zeit mit zu kämpfen hat seit den letzten, 10 Jahren. Die sind halt nur okay. Und gerade im RTS-Bereich gibt es halt diverse Platzhirsche, die halt einfach wirklich gut sind und dann die Leute einsaugen. Und dann ist da kein Platz für so ein mittelmäßiges Spiel. Und wenn dann die Fantasie, Burgenbau etc. nicht mal gut funktioniert oder nicht gut trägt, sehen die da einfach kein Land. Ich bin immer überrascht, dass sie sich überhaupt so lange bei Wasser halten. Die gibt es ja nun wirklich schon seit Ewigkeiten, die Firma. Die lebt immer noch und wahrscheinlich arbeiten sie aktuell an Teil 13 plus ein paar Remakes. Es scheint sich immer noch gerade so genug zu verkaufen. Aber Zukunft weiß ich auch nicht.
Ja, das hängt irgendwie so zwischen den Genres und ja.
Ja,
weiß selber nicht, was es will, irgendwie so gefühlt, ja.
Genau, und macht dann dadurch halt beides auch nicht gut.
Ja, eben. Nichts von beiden gut, ja.
Ja, die haben da so das klassische Problem, dass die ersten anderthalb Teile mit Stronghold und dieser Halberweiterung Crusader halt dann bis heute die besten sind. Und da sind sie nie wieder angekommen. Die haben das in Anführungszeichen perfektioniert damals, grafisch noch einmal überarbeitet. Und ja, das verkauft sich bis heute durch. Und wenn Leute was spielen wollen, starten sie wahrscheinlich die Teile von damals nochmal. Wie bei Siedler vielleicht, ne? Statt Siedler 7 wird dann Siedler 3 oder 4 gespielt, weil alles danach halt Banane gewesen ist. Änderte mich so ein bisschen hier an Siedler 5. Ich finde, die Optik ist auch sehr ähnlich. Das ist auch, weiß ich jetzt gerade nicht jahresmäßig, aber dürfte vielleicht sogar ähnlich sein. Diese frühe 3D, alles grüner, brauner Matsch. Siedler 5 sieht teilweise genauso aus. Ein paar Heldenfiguren und dann trocken die da richtig Gegend. Ja, was mir noch aufgefallen ist, der Ladebalken war cool. Das ist so ein Schwert und so eine Schwertscheide, die sich dann so voneinander trennt, quasi bis 100%. Das fand ich ganz kreativ. Mhm.
Achso, die Schwierigkeitsmodi kann man ja auch umstellen. Das schien jetzt aber in der Kampagne nur einen Unterschied zu machen, wie viele Ressourcen man holen muss.
Der Punkt, das habe ich gar nicht probiert. Ich habe immer auf normal gespielt.
Also ich hatte einen, ich glaube, die Militärgeschichte hatte ich auf leicht gespielt. Keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Und bei der Wirtschaftskampagne war dann einfach nur, dass die Ressourcen, die man erfahren muss, dann halt einfach hochgehen. Keine Ahnung, ob da sicher noch mehr tut, vielleicht im Kampf noch, dass die ein bisschen schwieriger sind, könnte ich mir noch vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Ach so, genau. Und was ich auch nicht so berauschend finde in Spielen, ist ein Zeitlimit. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt braucht. Vielleicht ist so die Idee in der Wirtschaftskampagne dahinter, dass man eben eine effiziente Wirtschaft hat und das dann nicht einfach eine Nacht durchlaufen lässt mit seiner einen Weizenfarm.
Ja, ist alles sehr halbgar, auf jeden Fall.
Ja.
Also das brauchst, glaube ich, nicht. Die haben hier vieles probiert, aber irgendwie alles ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Trotzdem, ich fand ihn eine spannende Erfahrung. Also, ja, ich bin trotz allem positiv überrascht. Wie gesagt, ich hatte viel schlimmer erwartet. Ja, ich meine, dafür, dass wir hier auch Metacritic 50 hatten, habe ich jetzt eh nicht mit den Jahreshits gerechnet. Von daher finde ich, ist es eigentlich ganz cool, dass ich jetzt für mich persönlich eine komplette Gurke da gehabt habe und dann hier ein überraschend okayes Ergebnis. Ja, noch von euch einen letzten Satz, Jan.
Nächstes Mal machen wir vielleicht auch wieder gute Spiele.
Ja, finde ich eine hervorragende Idee. Thomas, siehst du wahrscheinlich auch so?
Ja, ich werde, glaube ich, die beiden Spiele installieren und gute Spiele.
Das werde ich genauso tun.
Tja, wir hätten natürlich auch Inquisitor spielen können.
Ja, oder du machst das jetzt nochmal und im nächsten Teil dann eine kurze Einleitung und machst uns allen schmackhaft, was wir da verpasst haben. Ja, dann können wir uns mal überlegen, welche Kategorie wir nächstes Mal auswählen. Und würde ich sagen, für heute beenden wir es dabei. Ich würde mich bedanken bei allen Zuhörenden und bei euch beiden. Und noch einen schönen Rest Samstag heute.
Jawohl, ebenso. Und natürlich schaut gerne wieder im Forum vorbei und schreibt da gerne auch nochmal wieder Feedback zu der Folge heute. Da würden wir uns sehr freuen. Oder wie ihr die Spiele findet. Vielleicht habt ihr sie ja alle aus dem FF gespielt und das Mighty Number 9 ist euer Lieblingsspiel. Das kann natürlich sein.
Ja, ganz unbekannte Spiele sind es heute ja nicht. Dann danke Jan. Thomas, dir auch vielen Dank.
Ja, gerne.
Und bis bald.
Tschüss.
Ciao.